Und genau, in dem Fall herzlich willkommen an alle und auch an dich, Nege.
Hi.
Ich kenne dich ja schon von meinem
Genau.
Praktikum,
Ja.
aber wäre cool, wenn du dich vielleicht noch für die Zuschauer und die anderen noch mal kurz vorstellen könntest.
Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Nische Erikli. Ich bin 39 Jahre alt und lebe zusammen mit meiner Tochter in Konstanz. Bin alleinerziehend und stamme aus einer türkischstämmigen Familie, Arbeiterfamilie, die in den 80er Jahren nach Deutschland kam. Mein Vater vorher und meine Mutter zog dann mit 5 Kindern nach. Ich kam dann als 6. Kind hier in Deutschland zur Welt. Ich habe zunächst einmal die Hauptschule besucht, dann die Realschule und habe dann das Abitur nachgemacht und habe Jura studiert, habe dann 4 Jahre lang in der Schweiz gearbeitet und seit 2016 bin ich die direkt gewählte Landtagsabgeordnete für den Wahlkreis Konstanz-Radolfzell. Und ich bin Mitglied von 2 Ausschüssen, und zwar einmal der Ständige Ausschuss. Das bedeutet, das ist fachlich der Bereich Justiz, Europa und Tourismus. Und dann der Wissenschaftsausschuss. Da geht es um Wissenschaft, Forschung und Kunst. In diesen 2 Ausschüssen bin ich auch von der Fraktion benannt als Sprecherin, einmal für Demokratie und Bürgerbeteiligung und dann für Forschungspolitik. Das sind meine Leib- und Magenthemen. Und soweit zu mir.
Ja, vielen Dank für diese kurze Vorstellung. Wir freuen uns sehr, dass Sie sich heute die Zeit nehmen, um unsere Fragen zu beantworten. Die Fragen haben wir Ihnen ja schon im Voraus geschickt und die stellen wir an alle Kandidatinnen, die wir ja im Zuge unserer kleinen Interviewreihe befragen. Und ich würde dann auch schon direkt mit unserer ersten Frage starten. Und zwar, wie möchten Sie die Jugend in Zukunft in Ihren politischen Entscheidungen mit einbeziehen?
Vielen Dank für die Frage. Ist ja eines meiner Kernthemen als Sprecherin für Demokratie und Bürgerinnenbeteiligung. Wir haben ja einiges auf den Weg gebracht, seit die Grünen 2011 mit an der Regierung sind. Grundsätzlich muss ich sagen, dass ich es sehr wichtig finde, die Jugendlichen, junge Menschen an demokratischen Prozessen mit zu beteiligen und auch für die Demokratie zu gewinnen. Ich finde, das ist eigentlich das beste Mittel gegen Politikverdrossenheit, dass man die Bürgerinnen und Bürger mit einbezieht. Wir haben die Gemeindeordnung reformiert, Baden-Württemberg, die GEMO. Und dort ist es jetzt so, dass Jugendliche beteiligt werden müssen in den Kommunen und Kinder beteiligt werden können bei den politischen Entscheidungen. Und vor 2015 war es nämlich so, dass die Anhörung von Jugendlichen eine freiwillige Angelegenheit der Kommunen war. Also es gab keine Pflicht, Jugendliche zu beteiligen. Das ist schon mal etwas, was sich sehr stark geändert hat. Was sich auch geändert hat, was ich sehr wichtig finde, ist, das Kommunalwahlrecht ab 16 in Baden-Württemberg können junge Menschen ab 16 Jahren mitwählen. Und das finde ich wirklich eine sehr große Errungenschaft. Das zeigt, dass wir die jungen Menschen im Land einfach auch ernst nehmen und ihnen zutrauen, dass sie sich ihre eigene Meinung bilden können. Und ich finde, mit Fridays for Future, mit der Bewegung, hat man das eigentlich ganz gut erkennen und sehen können. Man hat immer so von der Lost Generation gesprochen, Jugendliche, die sich für nichts interessieren, bei nichts einbringen wollen. Und plötzlich kam da eine Bewegung auf, wo so viele junge Menschen aktiv geworden sind und auf die Straße gegangen sind, Woche für Woche. Und ich finde, zeigt auch die Wahlbeteiligung der jungen Menschen, dass es da durchaus sehr großes Interesse gibt und dass sich die Menschen sehr wohl, die jungen Menschen, eine Meinung bilden können und sich auch einbringen können. Ich möchte später noch mal darauf eingehen. Ich glaube, von euch kommt noch mal eine Frage zu Jugendliche und Corona, weil wir ja auch beispielsweise einen Corona-Bürgerinnenrat eingerichtet haben im Land, wo sich Zufallsbürgerinnen regelmäßig treffen und dann eben auch über die Corona-Situation im Land diskutieren, was vielleicht besser laufen kann, was man verändern kann, was man stärker im Blick haben muss. Sowas fände ich beispielsweise mit Jugendlichen auch gut. Also es wäre wirklich sehr wichtig, da nochmal die Jugend stärker einzubinden. Aber da gehen wir ja später nochmal drauf ein. Und ja, ich kann abschließend zu der ersten Frage sagen, dass es mir Spaß macht, mit jungen Menschen in Kontakt zu treten. Also ich habe ein Kampagnenteam, das echt sehr jung ist, also das größere Kampagnenteam, so etwa an die 25 Menschen, die ganz unterschiedlichen Altersklassen angehören, wirklich von 19 bis 78 ist alles dabei, aber so der Inner Circle sind sehr viele junge Leute dabei, das sind meistens, ja, wie alt sind die, zwischen 20 und 24 Jahren, genau. Ja, das wäre es von mir.
Ja, vielen Dank für diese erste Antwort. Unsere zweite Frage haben Sie gerade eben schon ja teilweise angeschnitten mit der Beteiligungsmöglichkeiten durch Wahlen. Unsere zweite Frage lautet nämlich, wie Sie zur Senkung des Wahlalters für die Landtagswahlen und auch Wahlen generell stehen.
Kann ich kurz machen, ein ganz klares Ja. Also wir Grünen setzen uns dafür ein, dass Jugendliche im Alter von 16 Jahren auf Landes- und auch Bundesebene wählen dürfen sollen. Wir haben das ja eben im Kommunalwahlrecht in Baden-Württemberg in der Gemeindeordnung schon eingerichtet. Das finde ich echt gut und finde ich auch wichtig. Aber auch bei Landtagswahlen und Bundestagswahlen im Alter von 16 Jahren mitentscheiden zu dürfen, das ist schon auch spannend. Deshalb, dass ihr mir diese Frage stellt, weil das war eigentlich mit die erste Politisierung von mir. Ich war etwa 14 Jahre alt und habe an einem Bundeswettbewerb teilgenommen. Da lautete der Titel, wählen ab 16, wollt ihr oder wollt ihr nicht? Und ich habe dann einen Aufsatz dazu geschrieben. Ich war schon damals dafür. Wie alt war ich denn da? Ich glaube 15 Jahre alt. Und habe bundesweit einen der vorderen Plätze belegt und durfte dann meinen Bundestagsabgeordneten, meinen Lieblingsbundestagsabgeordneten damals besuchen im Parlament 3 Tage lang. Und ich habe mich damals für den Cem Özdemir entschieden und habe ihn dann 3 Tage lang bei seiner Arbeit im Parlament begleitet. Und das war schon, also es ist schon krass irgendwie. Das war für mich damals ein Thema als Jugendliche und ist es eigentlich bis heute geblieben. Aber ich bin zuversichtlich, dass wenn wir im Land nochmals regieren dürfen, dass wir das schaffen, auch dann hoffentlich in den nächsten Koalitionsverhandlungen mit einzubauen, einzufließen lassen, dass wir das Landtagswahlrecht ab 16 dann endlich einführen. Ja, das war's. Hand geht hoch. Leon?
Ja, genau. Und zwar, ich hätte noch zu dieser Beteiligungsfrage eine kleine Frage. Und zwar hast du ja erwähnt, dass das jetzt gesetzlich auch geregelt ist, dass jede Stadt irgendwie eine Form von Jugendbeteiligung haben soll. Und gibt es da, also weißt du da irgendwie mehr drüber, dass sich viele Städte da immer noch Zeit lassen oder wie das geregelt ist, bis wann das sein muss? Weil ich glaube zum Beispiel Singen ist jetzt gerade dran, sich um irgendeine Jugendbeteiligung zu kümmern, aber viel hat sich da, soweit ich weiß, noch nicht getan.
Ich kann nicht zu gesetzlichen Fristen sagen. Ich weiß, dass eben im Gesetz drin steht, dass Jugendliche angehört werden müssen und Kinder angehört werden können. In welchem Rahmen das dann genau ablaufen muss, wann welche Anträge gestellt wurden, kann ich gar nicht konkret was dazu sagen. Ich weiß auch nicht, wie der Prozess in Singen ist. Ich weiß aber, dass da tatsächlich auch ein Jugendgemeinderat gegründet werden soll. Und in Konstanz ist es jetzt endlich auch mal im Gespräch. Aber inwiefern das fortgeschritten ist, da müsste ich nochmal meine Gemeinderatskolleginnen und Kollegen fragen. Da bin ich nicht involviert.
Okay, vielen Dank.
Gerne. Gut, ja. Soweit dazu von mir, zu der Frage Absenkung des Wahlalters. Aber es war ja jetzt schon eine sehr klare Antwort, oder? Also
auf jeden Fall.
Ja, gut. Okay.
Dann, gehen wir weiter zu einem Thema, das uns natürlich alle oder betrifft oder stark betroffen hat und was auch ja ein sehr wichtiges Thema auch für unsere Zuschauer sein wird, und zwar das Schulsystem. Die Debatte dreht sich ja im Moment eigentlich so sehr wie nie um die Digitalisierung, was die letzten Jahre alles verpasst wurde und was jetzt in so kurzer Zeit wie möglich versucht werden muss, irgendwie nachzuholen und weil auch irgendwie nicht nachzuholen scheint. Was uns aber trotzdem immer oder dabei auch zu bedenken gibt, dass die Gefahr darin besteht, dass man denkt, wenn man das System, so wie es jetzt ist, digitalisiert, auf einmal keine Probleme mehr hat, dass es dann quasi das Schulsystem ist, das die Schüler von heute brauchen und dass es irgendwie den Ansprüchen gerecht werden würde, wobei es ja noch mit viel komplexeren Problemen eigentlich zu tun hat im Moment. Also dass Noten nichts über die Intelligenz von Schülern sagen, dass ein unglaublicher Leistungsdruck besteht, dass Dinge wie Kreativität oder ja, künstlerische Freiheit, dass solche Dinge einfach zu kurz kommen und dass im Endeffekt Schülerinnen nicht mehr auf das Leben vorbereitet werden, wie sie es eigentlich brauchen und Schule nicht mehr der Ort ist, an dem man irgendwie lernt, wer man selber ist, sondern eher ein Ort, an dem man so schnell wie möglich den Stoff und den Umfang des Bildungs und des Bildungsplans einfach reinzwingen muss und den Lehrern einfach viel zu wenig Freiheit gibt. Also unsere Frage ist im Endeffekt, wie Sie sich vorstellen können, die Schule zu einem Ort zu machen, an dem man wieder wirklich aufs Leben vorbereitet wird und unabhängig jetzt davon, dass wir natürlich die Digitalisierung brauchen, wie wir es so sehr merken, wie eben jetzt im Moment.
Ja, danke für die Frage. Ich würde sie jetzt ein bisschen aufdröseln. Zum einen würde ich gerne trotzdem auf das Thema Digitalisierung eingehen wollen, weil das ja Thema Nummer eins ist. Das ist in aller Munde. Jeder weiß was dazu. Jeder meint zu wissen, wie es am besten ginge. Ich kann es auch sehr gut nachvollziehen, weil wir tatsächlich, was das Thema Digitalisierung angeht, sehr weit hinten dran sind. Das ist einfach so. Also es hat verschiedene Gründe. Ich würde es vielleicht mal aufdröseln in drei Bereiche, was das Thema Digitalisierung angeht und würde aber später nochmal auf den Punkt von dir eingehen wollen, wo du sagst, wie werden Schülerinnen und Schüler eigentlich auf das Leben auch vorbereitet? Was braucht es eigentlich noch mehr als Notendruck, Pauken? Wie können wir Menschen herangedeihen lassen, die dann auch wirklich kreativ, eigenverantwortlich Lösungen suchen und finden, gerade in einer Gesellschaft, die immer stärker vor den Herausforderungen der Digitalisierung und Robotisierung steht, sind es wichtige Fragen, sehr wichtige Fragen. Ich glaube, zum ersten Punkt, Digitalisierung der Schulen, dass es drei Dinge braucht. Wir brauchen als erstes eine Infrastruktur. Zur Infrastruktur zähle ich beispielsweise den Breitbandausbau. Wir brauchen die Endgeräte in den Schulen. Ja? Und dann sind diese Endgeräte da. Das heißt, wir brauchen auch Personal, Lehrerinnen und Lehrer, die mit diesen Endgeräten umgehen können, die auch dementsprechend geschult sein müssen, fit sein müssen. Das heißt ja nicht, dass man dann irgendwie so ein iPad in der Schule hat oder was auch immer und dass dann die Lehrerinnen und Lehrer da schon alle voll durchsteigen und wissen, was sie damit anfangen. Auch die Wartung ist so ein Problem. Ja, wie ist es, wenn es da technische Schwierigkeiten gibt? Ich möchte vielleicht ein Beispiel nennen, was bedeutet eigentlich Breitbandausbau? Da hatte ich in meinem Wahlkreis auch verschiedene Erfahrungen mitgemacht. Beispielsweise in Geienhofen kam der Bürgermeister Aisch auf mich zu vor etwa 2 Jahren oder 3 Jahren und meinte, Frau Erikli, ich habe hier ein paar Anträge laufen zum Breitbandausbau und das ist hochkomplex. Können wir das nicht unbürokratisch machen und Zeit sparen und dass wir dann in dem Viertel den Ausbau und in dem Gebiet den Ausbau, dass wir das alles zusammenfassen. Und damals habe ich einfach als zuständige Abgeordnete es organisiert, dass wir im Innenministerium, das ist das fachlich zuständige Ministerium von CDU-Innenminister Strobel. Da habe ich dann angefragt beim Ministerialdirektor Krebs und habe gesagt, Herr Krebs, ich möchte gerne mit meinem Bürgermeister hier vor Ort nach Stuttgart kommen ins Ministerium und mit Ihnen über diese Problematik sprechen. Und eigentlich war das Problem wirklich nach 10, 15 Minuten gelöst. Und man hat diesen Breitbandausbau dann auch genehmigt und das war ganz unbürokratisch möglich. Das heißt, wir brauchen jetzt erstmal dieses Netz, den Ausbau. Und das ist schon eine große Herausforderung. Ich kann die Kommunen nur ermutigen, dass sie die zur Verfügung stehenden Mittel abrufen. Es gibt auch Bundesmittel. Es gibt ja nicht nur Landesmittel. Es gibt auch Bundesmittel. Und Baden-Württemberg war damals so, das war auch Thema vor 2 Jahren, war echt quasi Schlusslicht, und das machen die Kommunen selbst, dass sie solche Fördermittel dann abrufen, Anträge stellen. Also aus Baden-Württemberg wurden recht wenig dieser Bundesmittel abgerufen. Und das ist wahnsinnig wichtig, um hier die Infrastruktur aufzubauen. Dann kommen wir zu den Endgeräten. Ja, das Kultusministerium muss da einen Plan aufsetzen. Wir hatten ja vom Bund diese über 90 Millionen Euro, wo es dann Streit gab. An Baden-Württemberg hing es dann am Ende, bis diese 90 Millionen Euro auch ins Land geflossen sind. Aber die Frau Eisenmann hat ja dann auch mit der Bundesfamilienministerin Giffey und mit der Frau Karliczek, mit der Wissenschaftsministerin im Bund verhandelt. Sie haben dann am Ende zum Glück endlich eine Lösung gefunden. Und ich hoffe, dass diese Mittel Mittel jetzt abgerufen werden können, um die Endgeräte, die digitalen Endgeräte an der Schule anzuschaffen. Dann finde ich aber auch sehr wichtig, dass also ein Beispiel, jetzt gerade haben wir so eine schwierige Situation durch die Corona-Pandemie, ja, und dann gibt es so Menschen wie die Karin Kluber, ja, ich weiß, dass die Karin Kluber, ich bin mir relativ sicher, die ist Mitglied bei der CDU, ist aber egal, weil das, was sie da am Ende gemacht hat, war echt cool. Sie ist ja am Friedrich-Hecker-Gymnasium auch die stellvertretende Vorsitzende in Radolfzell im Friedrich-Hecker-Gymnasium vom Förderverein, und sie hat die Eltern angeschrieben, hat gefragt, gibt es bei ihnen im Haushalt Endgeräte, die sie nicht nutzen? Und da wurden so viele Endgeräte gespendet. Und das ist so wichtig in so einer Krise, dass nicht nur alle auf den Staat sich verlassen und nach dem Staat rufen, sondern die Menschen kreativ werden und sich einbringen, die Ärmel hochkrempeln und selber auch auf solche Ideen kommen, sich gegenseitig unterstützen. Also ich mache das in meinem Umfeld auch mit meinen Nachbarinnen und Nachbarn, dass wir uns überlegen, wie können wir uns auch in dieser Zeit unterstützen. Wenn zum Beispiel meine Nachbarin einkaufen geht, dann kann es sein, dass sie mir Milch, Butter, Eier mitbringt und andersrum genauso. Also ich finde es ganz arg wichtig, da nicht nur nach dem Staat zu rufen. Und der letzte Punkt, das Know-how auch, die Lehrerinnen und Lehrer zu schulen, das ist wirklich wahnsinnig wichtig. Das kriege ich von Schülerinnen und Schülern immer wieder zurückgemeldet. Ich bin ja ständig im Gespräch, die dann sagen, boah, voll peinlich, ey, unser Lehrer, der weiß überhaupt nicht, wie man das einrichtet und hat gar keine Ahnung, wie man dann eine App runterlädt und so, und wir müssen dem helfen. Ich verstehe das, dass es für die älteren Semester dann vielleicht schwierig ist, sich da auch reinzufinden. Deshalb muss auch das Land die Schulungen anbieten. Ich habe auch oft von Lehrerinnen und Lehrern gehört, dass die Schulungen halt ausgebucht sind und dass sie keine Möglichkeit haben, sich auf dem Gebiet fortzubilden. Also, das heißt, auch da muss das Land einen Plan haben und mehr bieten. Das ist das eine, also diese digitale Infrastruktur. Und das andere ist die Schule als Vorbereitung auf das zukünftige Leben. Und ja, es ist wichtig, also wir haben es im Landtagswahlprogramm der Grünen als Lernen mit Kopf, Herz und Hand beschrieben. Also es geht einfach darum, Wissen und Kompetenzen zu erwerben, die Persönlichkeit zu entwickeln und auch die Kreativität und auch, ja, vielleicht Motorik oder das Handwerkliche tätig sein, ja, auch das zu fördern, ja. Und wir müssen alle zunehmend lernen in dieser sehr unübersichtlich werdenden Welt, ja, auch durch die Digitalisierung und durch die Robotisierung. Die Welt ist ja so schnelllebig geworden. Es ist ja einfach nicht mehr so, wie unsere Eltern oder Großeltern aufgewachsen sind. Wir haben ganz andere Möglichkeiten, dadurch natürlich auch ganz große Chancen, aber auch sehr viele Nachteile, über die man reden muss und die den Schülerinnen und Schülern auch deutlich gemacht werden müssen an der Schule. Und ich finde, was ganz, ganz, ganz arg wichtig ist, ich komme aus einer bildungsfernen Familie. Meine Mutter, die konnte nicht mal lesen und schreiben. Und das ist schon ein Satz, den habe ich echt immer gesagt. Und dann sage ich heute noch, Bildungserfolg darf nicht davon abhängen, woher die Eltern herstammen oder wie dick der Geldbeutel der Eltern ist, sondern Bildungserfolg, die Chancen müssen für alle gleich sein. Der Zugang zu Bildung muss für alle gleich zugänglich sein. Das ist so ein Thema, da haben wir in der letzten Legislatur mit der SPD natürlich durch die Gemeinschaftsschule auch versucht, neue Akzente zu setzen. Jetzt gibt es die Gemeinschaftsschulen in Baden-Württemberg zum Glück immer noch, und wir haben auch die Oberstufen eingerichtet, aber es ist wirklich nicht so, dass es das Lieblingsprojekt unseres Koalitionspartners ist. Also da gibt es schon auch eine unterschiedliche Betrachtungsweise, was Bildung angeht. Grundsätzlich finde ich, dass Schule als Lernort, dieses zu einer eigenständigen Person heranzuwachsen, auch bedeutet, dass man die Schülerinnen und Schüler einbindet, ja, dass sie sich partizipieren können, dass sie auch an der Schule demokratisch sich organisieren können, dass sie Meinungsbildung an der Schule leben, dass man auch die Schule mitgestalten kann und vor allen Dingen auch selbstbestimmtes Lernen. Also das Lernen wird sich auch sehr stark verändern, auch durch das Netz natürlich, aber so wie wir vor 50 Jahren gelernt haben und so wie wir heute lernen sollten oder müssten, das sind Welten dazwischen. Ja? Wir müssen einfach ganz anders lernen, viel kreativer sein und auch fähig sein, in der Lage sein, viel schneller Dinge zu lernen und aufzunehmen. Das ist einfach der Zeitgeist, der sich verändert hat. Und da stimme ich dir auch zu mit deiner eingehenden Frage, als du gesagt hast, ja, wenn wir dann die Digitalisierung geschafft haben, ist es dann erledigt oder wie? Wie sieht es aus? Nein, im Gegenteil, wir haben im Bereich Bildung richtig große Herausforderungen zu meistern. Und ich sage noch einen letzten Satz dazu, deshalb, weil auch jetzt in der Pandemie stelle ich fest, also ich bin alleinerziehend und bin mit meiner Tochter zusammen, entscheide alles selber. Aber ich stelle in meinem Umfeld fest, dass vor allen Dingen die jungen Frauen, die super, eine super Ausbildung haben, dass die jetzt die ganze Situation in der Familie auffangen. Wenn Familien sagen, wir entscheiden uns bewusst dazu, und also meine Schwägerin ist beispielsweise auch 8 Jahre daheim geblieben und hat die Kinder erzogen, dann ist das auch okay, das muss auch möglich sein. Aber es muss genauso möglich sein, dass gut qualifizierte junge Frauen sich nicht zwischen Familie und Beruf entscheiden müssen. Und das fängt halt im kleinsten Alter an. Und da hapert es einfach, ja. Es darf nicht sein, dass unsere Kinder irgendwo nur versorgt werden und weg sind, ja, sondern von Kindesbeinen auf gefördert zu werden, eine gute Betreuung zu haben, eine gute Qualität zu haben, das ist so wichtig. War jetzt ein bisschen länger. Ich hoffe, es war okay.
Ja, auf jeden Fall alles unglaublich wichtige Punkte, die Sie angesprochen haben. Und unsere nächste Frage dreht sich um ein Thema, das Sie auch schon angerissen haben, und zwar ist es die Chancengleichheit und eben auch die Gleichberechtigung und damit auch das Thema Inklusion. Und wir würden gerne wissen, was Sie denken, in welchen Teilen der Gesellschaft noch zu wenig Inklusion herrscht und welche Maßnahmen Sie dagegen haben oder wie Sie dagegen vorgehen möchten, wie Sie sich als zukünftige Landtagsabgeordnete dafür einsetzen wollen.
Das ist eine super Frage, weil wir überall da Verbesserungsbedarf haben. Ja, es gibt ganz viele unterschiedliche Bereiche in unserer Gesellschaft, die bisher nicht gut funktionieren. Also ich kann auch nur von meiner Arbeit im Landtag berichten. Wir sind über 140 Parlamentarier, 143 Politikerinnen und Politiker. Wir haben einen Frauenanteil von 24%. Das ist wirklich traurig. Ich bin bei über 143 Abgeordneten die einzige Alleinerziehende. Der Schnitt ist 55 Jahre alt, männlich, deutsch, sage ich jetzt, ja. Und das ist schon schwierig, weil das Spiegelbild der Gesellschaft muss sich in dem Parlament auch abbilden, weil sich das dann natürlich auch an der Politik bemerkbar macht. Also wir brauchen viel mehr Mittelbau, wir brauchen viel mehr junge Leute, die auch Familie haben, die mit beiden Beinen schon im Beruf stehen, die Kinder erziehen, die wissen, wie das ist, wenn das Kind in die Kita muss, in die Schule muss, eine Ausbildung macht. Ich habe sehr viele Kolleginnen und Kollegen, deren Kinder sind in meinem Alter. Und die sagen dann, bei mir ist das schon alles lang her, und sehen dann, wie ich durch die Gegend hetze und alles unter den Hut kriege, ja. Und dann höre ich mir so Sätze an wie, bei mir ist das alles schon rum und ist das schee und tut mir so leid, ja, renn ruhig weiter, ja, tschüss, bis morgen. Und du denkst dann so, ja, klar, der hat ganz andere Themen, natürlich, aber es wäre so wichtig, dass nicht nur die Themen 50 plus vertreten sind, ja, sondern auch die Themen der Familien. Und das hat man schon bei der Corona-Pandemie am Anfang gemerkt. Die Themen Kinder, Jugendliche, Familien, das war nicht auf Platz 1 erstmal. Ich weiß noch, wie die Spielplätze, alles war ja dicht, ja. Also du bist ja wirklich mit deinem Kind daheim gehockt und hast gedacht, das gibt's nicht, wir können nicht mal mehr auf den Spielplatz. Ist klar, die Pandemie war was vollkommen Neuartiges. Man wusste jetzt nicht, an welchen Stellen muss man da eingreifen, welche Sicherheitsvorkehrungen muss man treffen. Mittlerweile haben die Spielplätze immerhin offen. Aber das Thema Kinder, Jugendliche, Familie, Vereinbarkeit von Beruf und Familie, aber auch Migrantinnen, ja, das ist eine Katastrophe. Also es sind einfach, dann braucht es eine Vielfalt in unserer Gesellschaft, die wir bewusst fördern und auch einfordern müssen. Und jetzt nochmal zum Thema Inklusion. Also ein ganz wichtiger Bereich für das Thema Inklusion ist ja Kita, Kindergarten, Schule, Universität, Ausbildung, also Berufsschulen und so weiter. Ich hatte einen Freund, der hochintelligent war, ein ganz guter Kumpel, der super, super smarter Typ, aber der hatte eine Sehschwäche, also der war fast blind. Und ich war damals noch sehr jung und der war bei uns mit drin und hat es geschafft, ja, aber das lag halt auch daran, dass, gut, er war super intelligent, aber auch an den Lehrerinnen und Lehrern, dass die gesagt haben, ja, wir nehmen den mit, das kriegen wir hin. Und ich weiß leider nicht, ich habe keinen Kontakt mehr zu ihm. Ich weiß nicht, wie der das damals alles gepackt hat. Wir waren zusammen im Landesschülerbeirat aktiv. Aber da habe ich mir auch gedacht, das ist cool, dass wir in unserer Mitte auch mal jemanden haben, der vielleicht ein Handicap hat, den, wo wir auch als Gemeinschaft Verantwortung übernehmen und nach ihm schauen und gucken, dass er auch teilnehmen kann. Und dementsprechend braucht es natürlich auch die Infrastruktur, die Lehrerinnen und Lehrer, die Sozialpädagogen. Wir investieren mittlerweile in Baden-Württemberg, in der letzten Legislatur war es jeder 5. Euro, mittlerweile ist es jeder 4. Euro in Bildung. Und wir müssen dann noch mehr Geld in die Hand nehmen, noch viel mehr Geld, um unsere Ressource, von der wir leben, nämlich gute Bildung, von klein auf bis zu einem hohen Alter, dass man immer wieder auch die Chance hat, Neues dazu zu lernen, umzusatteln. Das ist so wichtig. Und ich finde, auch mit der Diskussion in USA, People of Color und so weiter, das haben wir in Deutschland zum Teil auch. Ja, also ich beobachte es ja auch, wenn ich unterwegs bin in der Stadt und sehe, okay, jetzt werden halt eher wieder dunkelhäutige Menschen dann nach Personalausweisen befragt und durchsucht und so. Also eine diskriminierungsfreie Gesellschaft, wo wirklich alle die gleichen Zugangschancen haben. Das wäre schon toll, wenn wir das realisieren könnten. Und ich versuche daran mitzuarbeiten. Das war's.
Ja, vielen Dank. Dann machen wir jetzt einen kleinen Sprung ins Thema Mobilität. Sie kennen sicher...
Ich muss mal meine Wärmeflasche aus meinem Rücken nehmen. Das ist heiß. Sorry. Das ist der Vorteil bei so Zoom-Konferenzen. Jetzt stellt euch vor, ich wäre jetzt bei euch irgendwo in einem Raum, da könnte ich meine Wärmeflasche nicht mitnehmen. Ja. Lachen die anderen auch? Oh ja, geht so. Jetzt, ja. Hallo, guten Morgen.
Und zwar kennen Sie vermutlich das 1-Euro-Stadtbus-System in Radolfzell, was ich ja... Wie bitte?
Super Sache, ja.
ja, was sich ja auch total bewährt hat. Und mittlerweile gibt es ja auch die Forderung, so ein 365-Euro-Jahresticket für den ganzen Landkreis einzuführen. Es gibt eine Initiative und auch Petitionen dafür. Und uns würde interessieren, wie Sie dazu stehen, ob zur Einführung von so einem 365-Euro-Ticket beziehungsweise auch für vergünstigte oder sogar kostenlose Tickets für Schüler und Schülerinnen.
Also dieses 365-Euro-Ticket, das da im Landkreis diskutiert wird, haben ja grüne Kolleginnen eingebracht. Also da sind wir ja maßgeblich mit dran beteiligt. Und ja, es freut mich, dass so grüne Ideen, also dass es mitten in unserer Gesellschaft ankommt. Ja, früher, wenn du solche Dinge gefordert hast, dann hieß es, oh, die grünen Spinner. Ich weiß noch, als es um Photovoltaik auf Dächern ging, ja, dass die Leute selber autark ihre Energieversorgung bewerkstelligen. Da hieß es, oh, die Grünen, die haben immer so verrückte Ideen, das ist doch gar nicht möglich. Und jetzt ziehst du durchs Land und es ist eine Selbstverständlichkeit, genauso bei diesem 1-Euro-Ticket. Das zeigt ja in Radolfzell, das geht, es funktioniert. Und die Kommune geht nicht deshalb pleite. Die Kommune geht vielleicht wegen anderen Dingen pleite, die sie nicht richtig gewuppt hat. In Konstanz das Gleiche. Vielleicht hätte man statt dem Bodenseeforum in andere Dinge investieren können. Ja, also es ist ja, im Bodenseeforum sind jetzt an die 25 Millionen Euro versenkt worden bisher. Also, ich finde, dass dieses 1-Euro-Ticket eine super Sache in Radolfzell ist und auch das 365-Euro-Jahresticket für den Landkreis finde ich gut und kann euch nur berichten, was wir jetzt im Landtagsprogramm planen. Wir haben vor dem ersten Schritt, dass es ein Jahresticket geben soll für den öffentlichen Verkehr vor Ort mit 1 Euro pro Tag. Kosten, dann im Tarifverbund in der Region, also es wäre dann der Landkreis Konstanz, sogar am liebsten Baden-Württemberg weit, dann mit nicht mehr als 3 Euro. Es sind 2 Schritte bei uns. Ja. Das wäre als Einstieg gedacht. Dann am Ende beim 365-Euro-Ticket landesweit anzukommen, wäre eine ganz großartige Sache. Aber im Landkreis, klar, keine Frage. Das ist aber nicht nur Sache des Landes, da muss dann der Landkreis solche Dinge auch mittragen. Das war jetzt eine kurze Antwort.
Also ich lese oder höre immer wieder, dass das einfach nicht möglich wäre, schlicht und ergreifend, weil das einfach ja, so viele verschiedene Anbieter hier sind und dass das eben mit so einem Stadtbus dann eine einfache Sache ist. Aber das einfach abzustimmen und irgendwie auch in Zusammenarbeit mit der Deutschen Bahn oder so nicht möglich wäre. Also Sie hätten das durchaus für realistisch
zeitlich umzusetzen. Ja, wir haben das im Land auch gezeigt. Wir haben jetzt im Land die Möglichkeit, dass wenn man mit der Bahn fährt und dann anschließend Bus fahren muss zum Beispiel oder S-Bahn, U-Bahn. Es gibt, du kaufst dir ein Ticket und mit diesem einen Ticket kannst du durchs ganze Land fahren. Und das Land hat da richtig viel Geld. Ich meine, in der ersten Charge waren es 27 Millionen Euro für diesen Verbundausgleich in die Hand genommen und hat diese Fördermittel da reingesteckt. Aber es ist eine gute Maßnahme, weil es das Reisen extrem vereinfacht hat und vor allen Dingen die Preise sind gesunken. Also die Preissenkung war immens und da hat das Verkehrsministerium gesagt, ja, das ist es uns wert. Wir reden die ganze Zeit von der Klimakrise, von der Verkehrswende und dann müssen wir auf diesem Gebiet mehr Geld in die Hand nehmen, um diesen Fahrverbund voranzubringen, ja, für die Gäste, die dann mit ÖPNV, mit dem Zug unterwegs sind und so weiter. Und es ist eine gute Sache, die sich rentiert. Also gerade im Großraum Stuttgart, ja, das ist ja so, dass sehr viele Menschen von Ludwigsburg, von Bittigheim-Bissingen, von Sindelfingen, von Böblingen, von Esslingen reinpendeln in die Stadt. Und hier gab es auch ganz unterschiedliche Verbunde. Und da hat man richtig Geld in die Hand genommen, um das zu vereinheitlichen. Und das wäre in einem Landkreis, was auf Landesebene möglich ist, wäre auch auf Landkreisebene möglich, aber der politische Wille muss halt da sein, ja. Gute Frage, auf jeden Fall, ja.
Ja, und eben auch besonders für uns junge Leute natürlich auch total attraktiv und wichtig. Auch nicht nur hinsichtlich auf die ökologischen Vorteile vom ÖPNV, sondern eben auch aus finanzieller Hinsicht, weil es ja, weil es einfach nicht sein kann, bis nach Konstanz mit Zug 8 Euro zu zahlen.
Ja, ich muss halt schon lachen, weil wir streiten ja uns ja über solche Dinge sehr mit der CDU. Und jetzt habe ich irgendein Wahlplakat gesehen online, dass die CDU jetzt für die Landtagswahl am 14. März ein Plakat hat, wo drauf steht 365 Euro Ticket im Land. So, hallo? Seit Jahren diskutieren wir da mit euch rum und wollen das und ihr wollt es nicht und jetzt kommt ihr auf einmal mit so einer Forderung. Aber so war es oft mit grünen Themen. Ich freue mich ja, wenn die anderen dann endlich zur Besinnung kommen und solche Themen übernehmen und dann erkennen, okay, das ist doch eine gute Sache.
Ja. Ja. Dann hoffen wir, dass, ja, dass das Versprechen auch eingehalten wird und dass das dann zusammen umgesetzt werden kann.
Wenn die CDU, wenn wir auch und mit denen, das sind ja so viele Wenns, mal abwarten, was am 14. März rauskommt.
Ja, wer weiß. Wird sich entscheiden. Ja, Sie haben gerade eben schon angesprochen, wie wichtig die erfolgreiche Mobilitätswende im Hinblick auf die Klimakrise ist. Unsere nächste Frage bezieht sich nämlich auch genau darauf, und zwar auf das Klimaschutzgesetz, was ja im Oktober letzten Jahres erneuert wurde. Und dieses beinhaltet, dass die Treibhausgasreduktion bis zum Jahr 2030 um 88% im Vergleich zu 1990 reduziert werden sollen. Jetzt hat sich aber Deutschland und dadurch natürlich auch das Land Baden-Württemberg im Zuge des Pariser Klimaschutzabkommens auf eine Eindämmung der Erderwärmung auf 1,5 beziehungsweise im schlimmsten Fall 2 Grad zu begrenzen verpflichtet. Das würde bedeuten, dass die Emissionen bis zum Jahr 2030 um 42% reduziert werden müssten, beziehungsweise netto null 2035. Wie rechtfertigen Sie jetzt dieses Klimaziel von Baden-Württemberg, was nun mal nicht mit dem eigentlichen Verpflichtung von Paris vereinbart ist? Und zweite Frage, was sind Ihre Bemühungen, die Emissionen im Land Baden-Württemberg zu reduzieren, beziehungsweise wie wollen Sie sich dafür einsetzen, dass wir das Ziel einhalten können?
Super wichtige Frage. Also es sind verschiedene Baustellen, die sich da auftun, sage ich jetzt mal. Zum einen haben wir nicht alleine regiert und ich kann vorwegnehmen, dass wir Grüne ganz klar uns zum 1,5-Grad-Ziel bekennen. Das haben wir jetzt auch mit unserem Parteiprogramm getan, was wir schon im Dezember verabschiedet haben. Und unser Parteiprogramm ist so gut, dass die Klimaliste, die hier angetreten ist im Wahlkreis Konstanz-Radolfzell, dass die Zoe Blumberg gesagt hat, ihre Kandidatur ist hinfällig, sie zieht ihre Kandidatur zurück, weil die Grünen haben so ein super Wahlprogramm, fast alle Forderungen von Fridays for Future drin und sie möchte nicht mehr antreten. Auch der Vorstand von der Klimalistenbewegung hat sich zerstritten, leider, das hätte ich denen nicht gewünscht, schade. Aber da war es eben auch so, dass die Freiburger Kandidatin, die ja auch im Vorstand ist und noch eine andere Person, meine ich, oder drei insgesamt waren es, die sind alle zurückgetreten und haben gesagt, ey, die Grünen haben das übernommen, was wir wollten. Und unser Ziel ist erreicht. Und die Frage ist nicht, was die Grünen wollen oder nicht hier im Land, sondern wir haben halt nicht alleine regiert und wir haben über Jahre hinweg mit der CDU um dieses Klimaschutzgesetz gerungen. Also ich möchte euch ein Beispiel nehmen, die Novellierung der Landesbauordnung Baden-Württemberg, Fassadenbegrünung, Fahrradstellplatzpflicht. Jahre wurde darüber gestritten. Die CDU hat gesagt, oh, Fassadenbegrünung brauchen wir nicht. Wir wissen alle, dass es mit dazu beiträgt, bei heißem Wetter, wenn nur Beton ist in der Stadt, wie wichtig die Grünflächen sind. Ja? Und wenn es dann keine Bäume, Büsche in der Nähe hat, braucht man diese Fassadenbegrünung, weil sich unser Leben in den kommenden Jahren massiv verändern wird. Es ist eine Menschheitsaufgabe, diese Klimakrise in den Griff zu bekommen. Und das heißt, wir müssen einfach anders leben, auch unser Umfeld anders gestalten. Und das kennt ihr in Radolfzell, das kennen auch die Konstanzerinnen und Konstanzer. Hey, in der Stadt, wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist, man weiß nicht, wohin mit dem Fahrrad, wie Kraut und Rüben fahren sie dann teilweise in der Innenstadt rum an den Hauswänden, kippen um, Stress. Dann die ganzen Lastenräder. Zum Glück gibt es jetzt diese neue Fahrradkultur, ja, auch mit einem Lastenrad unterwegs zu sein, E-Bike und so weiter. Aber wir brauchen halt überdachte Fahrradstellplätze bei Neubauten, bei Sanierungen. Nicht nur ans Auto denken, um Gottes Willen, wir müssen jetzt endlich mal anders denken. Wir brauchen auch überdachte Fahrradlastenstellräderplätze und so weiter. Das war auch ein Streitpunkt. Die CDU wollte das partout abschaffen. Also das waren zwei ganz große Streitpunkte. Und da haben wir bei der Landesbauordnung über Jahre gerungen, aber auch beim Klimaschutzgesetz. Und für uns war es wirklich nur ein erster Schritt. Also für mich, ich habe ja auch für dieses Klimaschutzgesetz im Landtag gestimmt, für mich war ganz klar, das ist ein erster Schritt in die richtige Richtung. Und wenn wir nochmal regieren dürfen in der nächsten Legislatur, müssen wir so schnell wie möglich nachbessern. Es gab ja auf europäischer Entscheidung dann ein viel ambitionierteres Ziel, das man ausgerufen hat. Aber leider kam das erst nach der Verabschiedung des Klimaschutzgesetzes. Schade, weil wir dadurch, wenn die viel früher diese Entscheidung getroffen hätten auf Europaebene, auch ja, mit einer CDU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen die Möglichkeit gehabt hätten, bestimmt auf die CDU auch nochmal anders Druck auszuüben und zu sagen, wir können auch nicht hinter den europäischen Zielvorgaben zurückbleiben. Und wie gesagt, also das ist nur ein erster Schritt und das ist ein Thema, was auf jeden Fall nach dem 14. März auf Wiedervorlage kommen muss und zwar zeitnah. Egal, wer regiert, aber ich kann euch jetzt schon sagen, wenn die CDU die erste regierende Kraft ist, dann wird sich da nichts tun. Einfach aus der Erfahrung heraus, wie die letzten Jahre abliefen. Es war ein Kampf, was Klimaschutz angeht.
Ich hätte dann gerade noch eine Frage dazu. Und zwar erleben wir gerade während der Pandemie, wie sehr Politik auf Wissenschaft hört und wie sehr auch in der Öffentlichkeit einfach über die Erkenntnisse eben von der Wissenschaft gehört wird und die mit einbezogen werden in die Entscheidung. Wie könnte das dann im Hinblick auf die Klimakrise noch also besser erfolgen oder dass man einfach auch im Hinblick darauf ernst nimmt, ja, worüber es einen wissenschaftlichen Konsens gibt? Also warum geht es jetzt und bei anderen Themen nicht?
Das ist ein sehr guter Einwand und den Einwand muss man vorhalten. Gut, die AfD ist eh jenseits von Gut und Böse, die hört ja auch bei Corona weder auf Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler noch sonst auf wen, ist ja komplett irre, außen vor, aber FDP genauso. CDU genauso. Also ich kann das nicht von meiner Fraktion und Partei sagen. Da ist man ja auch mit den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern im Gespräch, im stetigen Austausch. Wir haben ja auch viele der Fridays for Future Aktivisten in unseren Reihen, die Parteimitglieder geworden sind. Sehr viele. Und wie gesagt, also wenn Aktivisten von Fridays for Future sagen, hey, wir brauchen die Klimaliste gar nicht mehr, weil die Grünen in Baden-Württemberg wirklich ein ambitioniertes Landtagswahlprogramm verabschiedet haben. Ich kann euch nur sagen, es liegt nicht an uns. Wir würden gerne mehr machen wollen. Aber wir müssen sehen, dass wir nicht alleine regieren. Also was heißt wir? Ich möchte euch bitten, dass ihr das anerkennt, dass wir nicht alleine regieren. Wir haben einen Koalitionspartner gehabt, der fast genauso groß war, also genauso stark fast abgeschnitten hat wie die Grünen. Wir waren nicht 5 Prozentpunkte in der letzten Wahl vor der CDU. Ja, wir waren, ich glaube, die hatten 28% und wir 31 oder 30. Ich habe die Zahlen jetzt nicht parat. Aber es war jetzt kein riesengroßer Unterschied. Und wenn man dann aber die Mehrheiten auch im Landtag anguckt, also die FDP mit ihren 8%, die AfD mit 15% und die SPD ist jetzt als Klimaschutzpartei auch nicht aufgefallen in den letzten Jahren. Ja, also das finde ich auch total verlogen. Da regiert man irgendwie im Bund seit zig Jahren, kriegt nichts auf die Kette und als Oppositionspartei im Land macht man dann so eine Show draus irgendwie. Also ich finde, ja, das müssen Sie selber wissen, das kaufen die Menschen Ihnen am Ende eh nicht ab. Sie sind leider jetzt so um die 10% der SPD. Ich würde mir wünschen, sie wären stärker. Ich würde mir wünschen, man könnte mit denen koalieren. Aber es ist nun mal so, dass die Mehrheiten so sind, dass es einfach einen sehr großen Teil in der Bevölkerung gibt, den wir noch überzeugen müssen. Wo wir auch wirklich viel drüber reden und Überzeugungsarbeit leisten müssen. Und so eine Klimakrise kann man nicht wie eine Pandemie wegimpfen, ja. Und wer möchte, dass seine Kinder, also ich möchte für meine Tochter, die ist jetzt 4 geworden, dass sie auch eine lebenswerte Zukunft hat. Ja, wir leben ja auf Kosten der kommenden Generation. Aber dann muss auch ein jeder von uns seinen Lebensstil ändern. Auch das gehört dazu. Dann gibt es halt keine coolen Auslandsreisen mehr nach Australien und Neuseeland und Aufenthalte und so. Ja, also wo einen dann die ganze Familie noch besuchen kommt, zweimal im Jahr oder was weiß ich was. Muss man ehrlich sein, also man kann da auch nicht nur von der Politik was einfordern, man muss dann auch seinen Lebensstil anpassen.
Ganz klar, also ich denke, es funktioniert nur, wenn alle mitziehen und
ja,
zusammenarbeiten im Endeffekt.
Ja.
Dann würde ich sagen, kommen wir zu dem Punkt, den Sie schon am Anfang angesprochen haben. Und zwar möchten wir natürlich auch Corona hier in unsere Fragen mit einbeziehen. Im Bewusstsein dessen, dass wir natürlich aus einer sehr privilegierten Situation heraus sprechen. Wir sitzen jetzt alle hier zu Hause vor unseren Laptops, haben irgendwie alle noch Unterricht und ja, kommen aus der Situation zwar mit einem anderen Leben, aber immerhin mit ja, trotzdem guten Umständen heraus. Nichtsdestotrotz gehören Dinge wie feiern gehen, einfach mit Leuten zusammen sein oder Sportveranstaltungen einfach zu unserem Leben dazu. Und es ist ja auch irgendwie unser Recht zu sagen, dass uns das fehlt oder es ist nicht unmenschenwürdig zu sagen. Und unsere Frage wäre, inwiefern man in Zukunft bei Entscheidungen, die getroffen werden, vielleicht auch ja, Jugendliche mehr mit einbeziehen oder mehr auf die Bedürfnisse von Jugendlichen eingehen kann. Und zum Beispiel hat man in den letzten Monaten nichts, aber auch gar nichts über irgendwie Unis oder die Situation von Studenten gehört. Es wurde über Kinder und Jugendliche geredet, aber trotzdem sind viele Themen, die einfach auch so wichtig sind für junge Leute, die jetzt gerade wichtige Entscheidungen treffen, die ihr Leben für den prägen werden und unglaublich wichtig sind. Und ja, genau, da ist unsere Frage, was Sie für Vorschläge oder Ideen haben, wie man das vielleicht in Zukunft im Hintergrund, dass uns die Pandemie ja wahrscheinlich noch eine geraume Zeit begleiten wird, wie man das verbessern könnte.
Ja, erstmal Verständnis für eure Situation und ich finde, dass ihr euch echt vorbildlich verhaltet. Also viele Jugendliche nehmen gerade echt große Rücksicht auf die anderen, vor allen Dingen auf die Älteren. Ihr nehmt euch zurück, ihr steckt zurück gerade und ein Jahr ist schon eine lange Zeit. Ja. Jetzt hast du eingangs gesagt, das hat mich ein bisschen stutzig gemacht, ja, dass es ja jetzt eigentlich nicht so schlimm ist für dich. Ich sage jetzt einfach mal du, Carolina, dass du halt hier zu Hause sitzt und so. Und das ist wahrscheinlich auch dein Zimmer, was ich sehe. Super cool, voll schön, auch mit den Bildern hinten gefällt mir gut. Und aber weißt du, so privilegiert, wie du leben kannst, kann nicht jeder, auch nicht in der Bundesrepublik Deutschland, auch nicht in Baden-Württemberg leben. Also ich hatte mein erstes Kinderzimmer mit 14, als meine anderen Geschwister, wir sind 6 Kinder gewesen, dann weg waren, endlich. Da hatte ich das erste Mal in meinem Leben ein eigenes Zimmer. Und das war schon ein krasser Luxus, weil wir haben zeitweise auch nur zu 7 in einer Zwei-Zimmer-Wohnung gelebt. Also ich bin wirklich in ganz anderen Verhältnissen aufgewachsen und weiß auch in meinem Umfeld, ich habe ja immer noch Kontakt zu, auch in Konstanz, ich wohne ja in Konstanz-Petershausen, zu Frauen, wo beispielsweise der Ehemann krebskrank wurde, verstorben ist, sie zieht dann die Kinder alleine groß, muss gucken, wie sie die Kinder durchkriegt. Die hat keine 3 iPads für ihre Kinder, ja, für 4 Kinder. Und die wohnt nicht in einer großen Wohnung, wo sich jedes Kind zurückziehen kann zum Homeschooling oder jeder Jugendliche. Es ist schon echt in manchen Familien eine richtig, richtig prekäre Situation. Deshalb habe ich auch eingangs die Karin Kluber erwähnt, obwohl sie, wie gesagt, CDU-Mitglied ist. Aber ich fand es richtig cool, als ich im Südkurier den Artikel gelesen habe, dass sie als Fördervereinsmitglied des Friedrich-Hecker-Gymnasiums dazu aufruft, Endgeräte abzugeben, die man nicht mehr braucht. Ja, Respekt, das ist großartig. Und das braucht viel mehr so Menschen, die auch an die anderen mitdenken. Also ich wäre in meinem Leben nie so weit gekommen, wenn es nicht um mich herum ganz, ganz viele Menschen gegeben hätte, die an mich geglaubt haben. Also ich werde latent unterschätzt, das ist großartig, weil man dann immer wieder zeigen kann, dass man es doch drauf hat, ja. Und so ist es auch bei dieser Corona-Pandemie. Man kann nicht immer so von sich auf die anderen Jugendlichen schließen. Also es soll jetzt kein Vorwurf sein, aber ja, ich finde es cool, dass du das auch anerkennst und sagst, ich lebe privilegiert, für mich ist es jetzt nicht so krass schlimm. Aber es ist schon schwierig und deshalb finde ich es auch wichtig, also ich finde es sehr wichtig, dass man die Jugendlichen jetzt beteiligt auch, dass man diesen Corona-BürgerInnenrat, den man da ins Leben gerufen hat mit den Bürgerinnen und Bürgern, die per Zufall ausgewählt wurden im Land ins Gespräch, kommt sie beteiligt und auch hört, okay, was muss ich ändern? Also wir hatten auch letzten Sommer die Clubs und Bars nicht offen, ja, ich war ja selber jung mit 16, ich war nur weg, war die ganze Zeit nur draußen unterwegs feiern. Das war voll wichtig damals. Jetzt kann man sagen, ja mein Gott, dann feiert man halt mal 1-2 Jahre nicht. Ist ja nicht so schlimm. Aber ich finde, Sportvereine haben zu. Veranstaltungen finden nicht mehr statt. Egal ob Kunst, Kultur. Es gibt ja auch Jugendliche, die in dem Bereich aktiv sind. Ja, das ganze Leben, soziale Leben ist ja eingestellt worden. Und ein Jahr ist dann doch eine verdammt lange Zeit, in der die Jugendlichen, in der die Kinder, ich sehe es ja auch meiner Tochter, die will so gern tanzen gehen, aber geht halt nicht gerade. Und dann denke ich mir so, ja, okay, dann fängst du halt tanzen an mit 5 statt mit 3,5, ja. Und dann denke ich mir, okay, vielleicht ist für sie, für ihre Entwicklung gar nicht so schlimm, ja, whatever, aber was ist das für, was bedeutet das für jemanden, der gerade seinen Abschluss macht, der keine Praktikas machen kann? Wie geht es so einem jungen Menschen, der dann nicht weiß, okay, ich würde mich jetzt vielleicht da bewerben oder da, Studium traue ich mir nicht zu, alles nur online, habe ich echt Schiss, soll ich dann von zu Hause ausziehen oder nicht? Ausbildung, ich würde erstmal gerne ein Praktikum machen, vielleicht will ich in irgendeinem Theater als Bühnenbildnerin arbeiten oder was weiß nicht, Praktikum geht nicht, weil alle Theater dicht sind. Also es ist schon krass. Und insofern, mir ist es bewusst, ich habe da die Kinder und Jugendlichen auch auf dem Schirm und wir reden auch in der grünen Fraktion sehr oft darüber. Und das sind so Dinge, also wir reden auf jeden Fall in der Fraktion sehr oft darüber und ich würde es wichtig finden, um jetzt zu einem Lösungsansatz zu kommen, dass man euch auch nochmal in einem gesonderten Verfahren beteiligt. Also es ist jetzt echt viel Zeit vergangen und ich kenne auch echt super viele junge Leute, die studieren, die keine Praktikas machen können und so weiter, wo es aber Pflicht ist und dann ihr Studium nicht wissen, wie sie es zu Ende bringen sollen und so weiter. Wo ich vielleicht nochmal einen Einwand habe, ist, was eingangs deinen Bezug zu Studierenden anging. Ja, viele, die in Bars jobben, in Restaurants jobben, im Einzelhandel jobben, die haben ihre 450-Euro-Jobs verloren. Und wir haben schon im April Nothilfefonds eingerichtet als grün geführte Landesregierung. Das ist ja auch ein grünes Ministerium und die Studierenden können über diesen Nothilfefonds bis zu 900 Euro bekommen. Also da gibt es auch vom Land, wir haben auch im Land als allererste im Bereich Kunst und Kultur diese 1180 Euro im Monat gezahlt für Künstlerinnen und Künstler, die so einen Teil ihrer Fixkosten abdecken können. Also da war das Land schon, bevor der Bund in die Puschen gekommen ist, sehr aktiv. Das abschließend.
Dazu vielleicht noch, weil wir ja gerade bei Corona sind, was würden Sie denn allgemein mehr von der Pandemiebekämpfung erwarten?
Also erstmal würde ich sagen, dass du einen saucoolen Hintergrund hast. Wenn meine Tochter den sehen würde, wäre sie voll außer Rand und Band. Ich glaube, das sind Sterne, oder?
Ja, ist nur ein Bild aus dem Internet, aber ja.
Ja, sehr cool. Ich finde grundsätzlich, wir haben ja sowas noch nie erlebt. Ja? Und im Vergleich zu anderen Ländern, zu Italien, zu Großbritannien, zu Frankreich, wie wird es hier auch in Deutschland meistern? Ja, Brasilien, wenn man sich umguckt, auch USA mit Trump. Also wie es bei uns zugeht, muss ich sagen, finde ich es gut. Ja? Und diejenigen, die dann behaupten, die Politikerinnen und Politiker würden das absichtlich machen, nein, weil das trifft ja die Politikerinnen und Politiker genauso. Wir dürfen ja auch nicht nach 8 Uhr raus. Also ich halte mich dran. Ja? Ich treffe kaum Menschen. Ich lasse mich regelmäßig testen im Landtag. Ich gehe nach 8 Uhr nicht mehr raus. Ich versuche wirklich, das, was empfohlen wird, mich auch daran zu halten, weil ich ja auch als Politikerin natürlich Vorbild bin. Also deshalb, wir haben uns das nicht einfallen lassen, weil uns das besonders Spaß macht, sondern es ist eine Pandemie, die uns alle sehr stark herausfordert. Und ja, im Nachgang kann man oft sagen, wir hätten das anders machen, jenes anders machen sollen, die Impfdiskussion jetzt zum Beispiel. Wir haben uns entschieden, dass die Staaten, die Nationen nicht selber ihren Impfstoff in Europa bestellen, sondern dass wir das zusammen in der Europäischen Kommission bewerkstelligen. Und das halte ich für eine richtige Entscheidung, damit die Staaten, die Nationen, die finanziell schwächer aufgestellt sind, genauso an Impfstoff rankommen. Ja? Und ich glaube schon, wenn ich Angela Merkel sehe oder Jens Spahn, ehrlich, mit denen will ich nicht tauschen. Also die stehen so unter Druck und ich weiß auch, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den öffentlichen Verwaltungen, also gerade in den Ministerien, wenn es dann darum geht, dass die Ministerpräsidentenkonferenz zusammenkam und die Entscheidung getroffen ist, was zugemacht wird, was offen bleibt, hey, bis so eine Verordnung steht, da arbeiten die Tag und Nacht dran, ja. Also ich finde, dass wir im Vergleich zu anderen Ländern und vor allen Dingen, wenn man diese große Herausforderung ansieht, dass wir das relativ gut meistern. Dass wir aber die Menschen beteiligen und anhören müssen, weil das nicht morgen vorbei sein wird, das hat die Politik in Baden-Württemberg mit Ministerpräsident Kretschmann auch verstanden. Deshalb gibt es ja auch diesen Corona-Bürgerinnenrat. Deshalb fände ich es auch wichtig, dass wir einen Corona-Jugendlichenrat einrichten, damit die jungen Menschen auch beteiligt werden.
Okay. Wenn ich das noch richtig verstanden habe, dieser Rat, der besteht schon. Also ja.
Die hatten schon ihre Sitzung. Ich meine 2.
Mhm. Und wechselt es dann von Sitzung zu Sitzung durch oder gibt es jetzt die Mitglieder, die jetzt auch...
Das sind mehrere tausend Menschen angeschrieben worden. Und zwar ist es so, dass unterschiedlichen Alters, männlich, weiblich, dass darauf geachtet wird, dass wirklich ganz unterschiedliche Menschengruppen angeschrieben werden. Und es gibt ja keine Verpflichtung. Ich weiß jetzt nicht, wer sich da zurückgemeldet hat. Ich war so mit dem Opernsanierungsbeteiligung beschäftigt. Die ist jetzt zu Ende gegangen. Da war es auch so, dass zufällig ausgewählte Bürgerinnen und Bürger zusammenkamen und über die Sanierung entschieden haben, was sie gut finden und was sie eher ablehnen. Und da wurden auch Menschen beteiligt. Und bei diesem Corona-Bürgerinnenrat, wie viele angeschrieben wurden? Ich meine, es sind jetzt 40 oder 50 TeilnehmerInnen. Muss ich nochmal nachfragen. Kann ich jetzt nicht konkret beantworten.
Okay, alles klar.
Macht ja alles unsere Staatsrätin für Demokratie und Bürgerbeteiligung, die Gisela Erler. Die ist ja im Staatsministerium oben beim Winfried Kretschmann angesiedelt. Oben sage ich immer deshalb, weil die sind oben im Villa Reitzensteinle. Also sorry, ich habe dann immer so eine Verortung im Kopf. Und die Gisela Erler ist da echt, die hat in den letzten 10 Jahren da sehr viel auf den Weg gebracht. Und wir sehen auch, das Thema wird nie enden, weil wir innerhalb der Gesellschaft so viele Themen haben werden, die uns herausfordern. Es wird wichtiger denn je sein, Menschen zu beteiligen. Und den Satz möchte ich schon noch sagen. Vor 2011 war Baden-Württemberg Schlusslicht in Deutschland und Europa, was BürgerInnenbeteiligung anging. Mittlerweile sind wir Vorreiter in Deutschland und in Europa. Wir haben die Quoren gesenkt. Es gibt so viele verschiedene Bereiche, in denen BürgerInnen angehört werden können und auch müssen, wo wir es noch nicht geschafft haben. Und da denke ich immer an euch in Radolfzell, ist auf Landkreisebene, weil der Landkreis hat ja entschieden, dass die Geburtsstation in Radolfzell geschlossen wird. Damals wurden ja von 30.000 Einwohnerinnen, mehr als 30.000 Einwohnerinnen, 10.000 Unterschriften gesammelt. Und ich denke mir halt, schade, dass es damals die Bürgerbeteiligung auf Landkreisebene nicht gab, weil hätte es die gegeben, bin ich mir sicher, hätte es so Ärger gegeben, dass diese Geburtshilfestation damals nie hätte geschlossen werden können, die wir jetzt wieder mühsam aufbauen. Da habe ich ja auch echt sehr lange dran mitgearbeitet, auch eine Veranstaltung öffentlich dazu gemacht. Ja, also es ist wichtig, die Menschen anzuhören und zu beteiligen, weil die Politik nicht immer alles besser weiß und es schon auch manchmal Sinn macht, den Menschen zuzuhören. Manchmal ist noch gelinde ausgedrückt, sondern ich finde es wichtig, den Menschen so oft wie möglich zuzuhören und sie so oft wie möglich einzubinden. Und deshalb bin ich auch wirklich mit Leib und Seele Sprecherin für Demokratie und BürgerInnenbeteiligung. Passt zu mir das Thema.
Ja, das merkt man auch mit dem Einsatz hier, dass Sie sich auch für unsere Fragen so viel Zeit nehmen.
Macht auch Spaß. Am Anfang muss man immer so ein bisschen warm werden und am Ende denkt man so, oh, schade, ist ja schon fast vorbei. Ja.
Genau, wir sind nämlich jetzt auch schon bei unserer letzten Frage angelangt. Mit den anderen Kandidatinnen haben wir es so gemacht, dass wir sie bitten, die Frage so kurz und kompakt wie möglich zu beantworten. Und zwar, warum sollen wir als Jugendliche denn genau Ihnen unsere Stimme für die kommende Landtagswahl geben?
Sind zwei Themen, finde ich. Einmal persönlich, der Mensch Nesche. Wie findet man den? Vertraut man ihr? Hat man das Gefühl, hey, die meint's ernst, die setzt sich für uns ein oder nicht? Das kann ich nicht beantworten. Ich glaube, da kann man sich ein ganz gutes Bild machen nach so einem Gespräch oder auch über Social Media, über meine Auftritte. Was macht sie? Welche Themen? Wie kommt sie rüber? Ist sie authentisch? Das ist das eine. Und das andere, was ich aber beantworten kann, also das erste könnt nur ihr beantworten und einschätzen, finde ich, weil deshalb sind wir auch ins Gespräch gekommen. Aber das andere, was ich definitiv beantworten kann, ist auch parteipolitisch. Ich glaube, dass es für junge Menschen echt wichtig ist, grün zu wählen, weil wir die einzige Partei sind, die die Zukunftsthemen in Angriff nehmen. Zum einen sind wir mit die jüngste Partei. Wir haben einen Mitgliederzuwachs an jungen Menschen, der ist immens, wir sind krass gewachsen und vor allen Dingen viele junge Frauen, worüber ich mich total freue. Ja? Das finde ich so wichtig, weil eben in den anderen Parteien, also auch im Landtag, hallo, bei der FDP sitzt eine einzige Frau, bei der SPD sitzen 2 Frauen. Ja, und nur bei uns Grünen, wir haben einen Frauenanteil von 50% im Landtag. Ja? Das sollen uns mal die anderen Fraktionen und Parteien nachmachen. Und ich finde auch mit also einmal diese gesellschaftliche Ebene, gesellschaftlicher Zusammenhalt und überhaupt, wie man mit der Gesellschaft umgeht, wie man auch dazu steht. Bei uns ist schon wirklich ein Spiegelbild. Wir haben Migranten, wir haben junge Menschen, wir haben viele Frauen, wir sind inklusiv und so weiter. Auf der anderen Seite aber für mich die Menschheitsaufgabe Klimakrise. Wenn ihr eine lebenswerte Zukunft haben wollt, dann ist es die Aufgabe, die uns in den kommenden Jahren am meisten beschäftigen wird. Und wenn wir es nicht schaffen, dieses Problem zu leben, dann werden die nachfolgenden Generationen so große Probleme haben, so große. Und deshalb denke ich, wir sind da sehr, sehr zukunftsgerichtet unterwegs. Und wer an seine Zukunft denkt und glaubt, der muss grün wählen.
Ja, vielen Dank. Auch im Namen vom gesamten Jugendgemeinderat und allen, die jetzt heute hier nicht dabei sind, herzlichen Dank für die vielen Antworten. Wenn Sie noch ein paar Minuten haben, dann würde ich gerade noch die anderen fragen, ob Sie noch ein paar Fragen haben. Uns haben auch einzelne Fragen über Social Media erreicht, die wir noch stellen würden, wenn Sie noch ein paar Minuten haben.
Ja, klar. Ich würde vorschlagen, dass ihr mal alle vorlest und ich schreibe mit und würde dann alles zusammen beantworten. Höre ich jetzt mal zu. Ja? Ich schreibe mal mit.
Sollen wir dann mit den Fragen von Instagram einfach anfangen?
Alle. Einfach mal runterlesen. Wenn es mir zu schnell geht, dann sage ich stopp nochmal bitte.
Okay, also die erste Frage, die auf Instagram noch kam, ist, welche Konzepte gibt es, um die Landwirtschaft in der Region zu stärken? Als zweite Frage kam dann noch, da muss ich sagen, weiß ich nicht so ganz, was damit gemeint ist, ist geplant, die Gäubahn in das Maßnahmengesetz Vorbereitungsgesetz aufzunehmen?
Dann haben mich auch noch Fragen per E-Mail erreicht, und zwar, bis wann ist der Kohleausstieg in Baden-Württemberg geplant und wie passt es mit dem Pariser Klimaabkommen zusammen, demzufolge ein Kohleausstieg bis 2030 notwendig wäre? Ist ein CO2-Schattenpreis für landeseigene Einrichtungen und Unternehmen geplant? Und auch noch mal zum Thema, wie kann sich Baden-Württemberg für einen höheren CO2-Preis auf Bundesebene einsetzen und was wäre eine angemessene Höhe?
Ich hätte gerade auch noch eine Frage. Und zwar, wie Sie zur Frauenquote stehen. Sie hatten vorher schon angesprochen, den Frauenanteil im Landtag. Wie sehen Sie es? Ist es eher ein Fluch oder Segen?
Eine Frage hätte ich da auch noch. Und zwar, wie du zum Ausbau der B33 stehst.
Okay, also sind jetzt sehr viele Fragen. Ich fange jetzt mal von hinten an und versuche, ich werde nicht schaffen, auf alles dezidiert einzugehen. Es sind so viele, auch aus Zeitgründen. Ich würde jetzt von hinten anfangen, Ausbau B33, wie stehe ich dazu? Also zum einen ist es so, dass der Ausbau der B33 wirklich, also wer behauptet, das sei auf seinen Mist gewachsen, schwierig. Das ist ein Projekt, das über, meine ich, 60 Jahre diskutiert wurde, an dem viele, viele verschiedene Menschen beteiligt waren. Vor allen Dingen damals noch die CDU-Abgeordneten aus der Region und CDU-Bürgermeister und. Also, wir hatten die Einweihung und ich war auch bei der Einweihung dabei. Und zwar deshalb, weil ich vor allen Dingen in meinem Grußwort darüber gesprochen habe, dass wir die Schiene, dass wir den ÖPNV nicht aus den Augen verlieren dürfen. Das wurde ich öfter mal aus grünen Kreisen gefragt, warum bist du zu dieser Einweihung gegangen? Ja, also ich finde es deshalb wichtig, weil unser grüner Verkehrsminister Winne Herrmann war auch da. Ich bin die direkt gewählte Abgeordnete im Wahlkreis Konstanz und natürlich besuche ich auch solche Veranstaltungen, ja, weil es ganz arg wichtig ist, da auch präsent zu sein und die grünen Themen zu setzen. Das gehört für meine Arbeit und zu meiner Professionalität mit dazu. Das war ein wichtiger Termin und war vor meiner Zeit entschieden. Ich war da, ich finde viel wichtiger, dass wir jetzt beispielsweise auch in den letzten Jahren die Bahngleise behindertengerecht gestaltet haben im Land. Also über so ein Projekt freue ich mich richtig, ja. Für diejenigen, die dann mit dem Rollator unterwegs sind, mit dem Kinderwagen, die eine Gehbehinderung haben und so weiter. Da denke ich mir so, boah, ist ja super, dass man mit dem Seehass jetzt so gut durch den Wahlkreis kommt, dass die Bahngleise, die Höhen angepasst werden und so weiter. Also da geht mir schon das Herz auf, weil ich natürlich ein Interesse daran habe, vor allen Dingen, ja, auch zur Verkehrswende beizutragen und ökologische Wege zu beschreiten. Wie stehe ich zur Frauenquote? Also wir haben ja in der Partei Grünen unsere Frauenquoten, die Frauenstatute, und ich halte sie für richtig. Also wir Grünen machen nicht qualitativ schlechtwertigere Politik als andere Parteien, wo nur Männer quasi das Sagen haben. Im Gegenteil, also wenn ich mir mal die AfD anschaue, das ist ein Trauerspiel, ja. Und ich finde, dass Frauen, die sagen, ja, ich möchte keine Quotenfrau sein und ich möchte nicht über die Quote da reinkommen und so weiter, finde ich schwierig. Also ich glaube, aber wenn man den Bund anguckt, also den Bundestag vor allen Dingen, da ist es ja so, dass wir Listenwahlrecht haben. Wir haben ja in Baden-Württemberg ein Einstimmenwahlrecht. Und auch im Bund funktioniert es halt nicht, wenn man die Parteien anguckt. Bei der CDU sitzen immer noch super viele Männer in der Fraktion im Bundestag. Also glaube ich schon, dass die Frauen, dass die Quote eine gute Sache ist, aber dass die Frauen sich nicht alleine auch auf die Quote verlassen können und dürfen. Ich finde schon, dass auch Frauen einfordern sollten, dass sie Politik machen wollen. Also ich bin 2016 dann angetreten und habe vorher eine Nominierung gegen einen Mann gewonnen. Ja, es war natürlich kein leichter Weg, aber dann muss man halt den Mut haben und sagen, ja, das gehört zur Demokratie dazu. Wir haben eine Auswahlmöglichkeit, ich kandidiere und ich werbe mit allem, was ich habe, mit all meiner Kraft für diese Kandidatur. Und das ist etwas, was ich bei den Frauen leider oft vermisse. Also es fällt mir auch bei Veranstaltungen auf, dass halt oftmals die Männer reden und fragen und nochmal fragen und nochmal fragen und die Frauen ein bisschen zurückhaltender sind. Also ich hatte erst letzte Woche mit Jeff, mit einer europäischen Hochschulgruppe einen Termin, da waren 35 Gäste und ich glaube, so nach der achten Frage habe ich dann mal gesagt, ich würde mich echt freuen, wenn jetzt auch mal eine Frau eine Frage stellt. Und da waren auch super viele Frauen dabei, aber die haben sich halt nicht so getraut. Also die Jungs nehmen sich dann auch den Raum und trauen sich. Und da wäre einfach meine Bitte an die Frauen, dass sie sich trauen und dass sie sich auch Mentorinnen und Mentoren suchen. Ich habe in meinem Wahlkampagnenteam fast nur Frauen, bis also in dem inneren Circle, sage ich jetzt mal, sind es 6 Frauen und nur ein Mann. Ja? Und ich musste die Frauen zum Teil auch ermutigen. Und dann haben die mich gefragt, ja, glaubst du, dass ich das kann? Und ich gesagt, klar glaube ich das, dass du das kannst. Und was du noch nicht kannst, wirst du lernen und ich werde dir helfen. Und so ist mein Team angewachsen und ehrlich, ich bin total dankbar. Jetzt in 7 Wochen sind Wahlen und was die alles wuppen, wie die mir den Rücken frei halten, das ist großartig. Also, Frauenquote ja, aber ich möchte auch, dass die Frauen mutiger werden und dass sie mehr für ihre Rechte kämpfen und Dinge einfordern. Gäubahn und Landwirtschaft, das möchte ich auch noch gerne beantworten. Ich fange mal mit der Landwirtschaft an. Also, Landwirtschaft. Es ist ein grünes Kernthema. Das ist so wichtig. Wir zerbrechen uns seit Jahren das Hirn, weil wir überlegen, wie wir die Landwirtschaft hier bei uns auch in der Region, im Land voranbringen können, wie Naturschutz und Landwirtschaft zusammengeht, damit diese zwei Felder nicht mehr gegeneinander stehen. Das kann nur alles Hand in Hand gehen und wir brauchen einen neuen Gesellschaftsvertrag. Wir brauchen eine neue Vereinbarung, was gute, gesunde Lebensmittel auch zu kosten haben. Also dazu gehören aber alle. Dazu gehören die Verbraucherinnen und Verbraucher, dazu gehören die Landwirte, dazu gehören auch die Vermarkter, dazu gehören aber auch die Umweltschützerinnen und Umweltschützer. Und wir haben bei ProBiene gesehen, dass es möglich ist, diese zwei Parteien an einen Tisch zu bringen. Es ist möglich. Es ist nicht immer einfach, aber es ist möglich. Und wir müssen diesen Dialog fortführen, weil die Landwirte, die einen Hof haben, das ist krass, was die arbeiten. Ja? Respekt. Also Landwirtschaft tätig zu sein, das ist wirklich ein Knochenjob. Und diese Leistung, die wird von vielen in unserer Gesellschaft anerkannt. Aber es gibt halt auch einige Menschen, die nicht verstehen, was bedeutet es, so einen Radieschenbund im Regal griffbereit zu haben und es einfach hier einkaufen, tschüss, fertig, aus. Ja? Wie ist das hergestellt worden? Wie viel Arbeit steckt da drin? Wie viel muss sowas kosten? Ja? Und wie werden die Produkte angebaut? Welche Pestizide werden eingesetzt? Hoffentlich am liebsten gar keine. Ja? Also wie funktioniert das ganze System? Und da braucht es einen Dialog, um auch zu sensibilisieren. Es beginnt im Kleinkindalter, Es gab früher immer den Witz, ja, dass Kinder irgendwie in den 90ern mit der Milka-Kuh, dass Kinder alle denken, Kühe sind lila gefleckt, ja. Und es gab so Phasen immer wieder in unserer Gesellschaft, wo darüber diskutiert wurde, woher kommen Lebensmittel, wie wird was hergestellt, was bedeutet es, Fleisch zu verzehren, ja. Dass man auch weiß, woher was kommt. Das finde ich ganz arg wichtig. Und diesen Dialog, den wollen wir fortführen mit der Landwirtschaft, mit den Naturschützerinnen, mit den VerbraucherInnen. Und das ist ganz arg wichtig. Gäubahn. Ich weiß noch, dass die Gäubahn, ja, welcher Verkehrsminister war denn das im Bund? Vorm Scheuer war es der Dobrindt. Ich glaube, da war noch der Dobrindt dran. 2017 waren die Wahlen, oder war es schon der Scheuer? Nee, es könnte schon der Scheuer gewesen sein. Die Gäubahn war auf jeden Fall nicht im vordringlichen Bedarf. Und da haben wir Abgeordneten im Land, vor allen Dingen hier wir grünen Abgeordneten, richtig, richtig Stress gemacht, Briefe geschrieben, uns aber auch ans Landesverkehrsministerium gewandt und auch der Landesverkehrsminister Winne Herrmann hat sich an den Bund gewandt und die Gäubahn wurde dann beispielsweise in den vordringlichen Bedarf aufgenommen. Die Gäubahn ist für das Land ein sehr wichtiges Projekt. Wir können aber nicht alle Projekte selber bewerkstelligen, die beim Bund hinten überfallen. Also beispielsweise die Elektrifizierung der Rheinbahn, der Rheinschiene, da fahren ja immer noch Dieselloks. Die Elektrifizierung hat auch zum größten Teil das Land dann mitgetragen, damit es da endlich mal vorangeht. Das wird aber nicht auf allen Gleisen so gehen. Das wird nicht funktionieren, weil wir eben im Land auch andere Herausforderungen haben. Wir wollen weiterhin, dass wirklich jeder Ort im Stundentakt mit ÖPNV zu erreichen ist. Das kostet viel Geld. Das Land stellt die Mittel zur Verfügung. Die Kreise und Kommunen müssen das abrufen, damit wir da eine andere Art der Mobilität auch nochmal den Menschen bieten. Das sind die Dinge, die im Land angepackt werden und auch bei der Gäubahn, beim Thema Gäubahn, versucht sich das Land sehr stark einzubringen. Durch Stuttgart 21 haben wir die Situation, dass viele Versprechungen, die damals eingehalten wurden, ja, die Gäubahn wird nicht abgehängt, natürlich werden andere Verkehrsinfrastrukturprojekte in Baden-Württemberg auf der Schiene deshalb nicht leiden. Das ist alles Humbug gewesen. Dieses Stuttgart 21 ist ein Fass ohne Boden. Es ist ein Projekt, das um ein Vielfaches teurer geworden ist. Und das ist natürlich für uns, für eine Region, die am Ende der Republik liegt, wirklich schwierig, da auch immer wieder bei der Deutschen Bahn, beim Bund klarzumachen, wir wollen keine abgehängte Region sein. Ihr habt den Luganer Vertrag unterschrieben, also haltet euch bitte dran. Sorgt dafür, dass die Anbindung Stuttgart-Zürich binnen dieser Fahrzeit endlich möglich gemacht wird. Aber wer meint oder wer hier erzählt, wenn ich gewählt werde, dann kommt die Gäubahn. Das wird noch jahrelang ein Kampf sein. Vor allen Dingen deshalb, solange wenn die CDU im Bund noch das Verkehrsministerium, in dem Fall die CSU, ja, mit einem Mautscheuer, der da Millionen versenkt, geführt wird, wird es hier unten in der Region nichts werden. Also ich hätte gerne einen grünen Verkehrsminister. Ausschussvorsitzender ist ja der Cem Özdemir derzeit im Bundestag. Ich glaube, mit dem könnte man das Projekt anders angehen. Soweit von mir. Danke.